Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder am heutigen Morgen hier bei euch sein darf. Ich bringe ganz liebe Grüße von der FG Herbruck und schön haben wir so einen Austausch. Gerade zum Anfang, soll ich Hochdeutsch sprechen? Gibt es jemand hier unter euch? Okay, dann werde ich auf Hochdeutsch weiterfahren. Ja, wie gesagt, ich freue mich ganz außerordentlich, heute bei euch zu sein. Wir werden heute das Geheimnis des Lebens, wir werden uns Gedanken darüber machen, über das Geheimnis des Lebens. Und es ist interessant, ein lebender Organismus, damit er lebend bleibt, der erneuert sich jeden Tag. Sei es Pflanzen oder auch wir Menschen, wir werden jeden Tag werden wir erneuert. Unsere Zellen, deine Zellen werden erneuert jeden Tag, damit du lebendig bleibst. Und ich denke auch, das können wir übertragen auf unser geistliches Leben. Damit wir geistig lebendig bleiben, ist es wichtig, dass auch da eine Erneuerung stattfindet. Wenn keine Erneuerung stattfindet in unserem geistigen Leben, dann werden wir zu einem sterbenden Organismus. Und ich spreche nicht darüber, wenn ich geistliche Erneuerung meine, dann meine ich nicht die Entscheidung für Jesus, dass wir uns immer und wieder dass das nicht reicht. Die Entscheidung, die du einmal gemacht hast, Jesus nachzufolgen, das reicht, damit du neues Leben bekommen hast. An dem Tag, an du dich für Jesus entschieden hast, da hast du ein neues Leben bekommen. Und diese Entscheidung, die muss nicht von neuem getan werden. Das reicht, wenn du das einmal gemacht hast, diese Entscheidung. Aber die Erneuerung, die geistliche Erneuerung, damit wir wachsen, damit wir lebendig bleiben, die ist definitiv nötig. Sei es in deinem persönlichen geistlichen Leben, wie auch als Gemeinde, als Körper Christi, brauchen wir diese Erneuerung. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und in der Bibel lesen wir ganz viel von Erneuerung und Gott gefällt die Erneuerung. Es heißt, oh Gott, gib mir ein neues Herz. Ein neues Herz. Es heißt, sing dem Herrn ein neues Lied, sagt der Psalmist. Also Gott hat Freude an einem neuen Lied. Wir lesen in der Offenbarung, Kapitel 21, lesen wir, wo Johannes diese Offenbarung Kapitel 21, Johannes diese Version hat. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühe Himmel und die frühe Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Also wir sehen am Ende, Gott wird eine neue Erde schaffen, einen neuen Himmel. Also Gott hat Freude an etwas Neuem. Ist das nicht interessant? Ich glaube, Gott ist ein ganz kreativer Gott und er hat Freude, wenn etwas Neues entsteht. Und Jesus sagt, siehe, ich mache neu alles. Ich werde neu machen alle Dinge. So ist Gott. Und ich habe den Titel für die Predigt, habe ich gesagt, Gott ist anders. Warum? Weil wir Menschen oftmals, also ich spreche nicht für alle, wir haben nicht immer Freude an Neuem. Wir sind oftmals auch zufrieden, wenn wir wissen, was wir haben, wenn wir genau wissen, was auf uns zukommt. Zum Beispiel, oftmals ist es so, dass wenn es darum geht, in die Ferien zu gehen, dann ist man doch, gibt es den einen oder anderen, sagen, am liebsten gehe ich dorthin, wo ich schon mal gewesen bin. Dann weiß ich, was mich erwartet. Ich möchte da keine neuen Experimente machen. Oder beim Essen. Am liebsten habe ich das Essen, das ich kenne, etwas Neues da auszuprobieren. Ah, das behagt mir nicht, weil ja, ich weiß ja nicht, was da in meinen Mund kommt und am liebsten das, was ich kenne. Genau, so sind wir Menschen. Also wir sind, das gibt uns Sicherheit und ist, hat auch seinen Teil, hat auch seine Berechtigung. Aber wir müssen erkennen, dass Gott ein Gott ist, der viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Und dass die Welt und auch die geistliche Dimension viel größer ist. Und da gibt es noch Sachen, die du bis jetzt nicht kennst. Und wenn wir einfach stehen bleiben bei den Gedanken und sagen, ich möchte nur das, was ich kenne, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse. Dann führt das einfach, dass wir stehen bleiben, dass es kein Wachstum gibt oder sogar noch schlimmer, wenn es ganz extrem ist, eben, dass wir zu einem sterbenden Organismus ist. Weil bei einer Krankheit ist es ja so, eben gerade da kommt es darauf an, dass der Körper erneuert wird, dass die Zellen erneuert werden, damit eben diese Krankheit aus dem Körper kommt. Und das ist ja wunderbar. Gott hat uns wunderbar gemacht, unseren Körper, dass der sich erneuern kann. Dass wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn ein Fehler ist, dann kann sich der erneuern. Und genauso ist es auch im geistlichen Leben. Es kann Erneuerung stattfinden. Ich werde 4 Aussagen machen in dieser Predigt. 4 Aussagen. Und diese 4 Aussagen, die führen dazu, dass es keine Erneuerung gibt in unserem Leben. Es sind 4 Aussagen, wo du natürlich sagst, das ist ganz klar, da sind wir nicht einverstanden. Aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, müssen wir eingestehen, dass oftmals diese Aussagen sich bei uns einschleichen, in unserem Leben. Die erste Aussage, mit der ich beginnen möchte, das ist: Gott ist am Ablauf von Programmen, an Ordnung und am Erhalten von Traditionen interessiert. Er ist zufrieden, wenn einfach etwas Frommes läuft. Wie gesagt, ist uns ja bewusst, dass diese Aussage nicht wahr ist. Aber wenn wir ehrlich sind, dann kann es schon manchmal vorkommen, dass wir in die Kirche gehen und wir gehen genau wieder so nach Hause, wie wir gekommen sind. Oder dass wir die Vorstellungen haben, oder warum muss ich überhaupt in die Kirche gehen? Ich muss in die Kirche oder in die Gemeinde gehen, weil ich es mir gewohnt bin, weil man das halt so macht, weil ich es schon immer so gemacht habe. Ist das der Grund? Ich habe es selber erlebt, dass wenn man etwas immer und immer wieder macht, man in eine Routine kommt. Und die Gefahr von der Routine ist es eben, dass es dann einfach nur noch zum Programm wird. Und man macht es einfach, aber es entsteht keine Erneuerung. Als ich in der Mission war, da habe ich gelebt auf einer Missionsstation. Und wir haben uns getroffen jeden Morgen zum Gebet um 7 Uhr. 7 Uhr bis 7:30 Uhr, jeden Morgen. Und ich finde, das ist etwas wahnsinnig Gutes, dass man sich trifft zum Gebet am Morgen. Aber das Problem war, wenn man es jeden Morgen macht, dann ist die Gefahr einfach, ja, ich muss jetzt da hingehen und man ist mit den Gedanken ganz irgendwo anders, einfach weil es jeden Tag stattfindet. Wir hatten auch oft Gebetszeiten und ich habe dann gemerkt, oftmals ging ich an diese Gebetszeiten einfach, weil ich da sein musste. Aber dann, ja, und gerade beim Gebet ist dann einfach so, man spricht dann irgendwelche Floskeln und ja, wir wissen ja als Christen genau, was wir sagen müssen. Wir haben das schon so oft mal gesagt, aber in meinem Herz ist gar nichts passiert. sondern ich war einfach dabei, ich habe diese Gebete gesprochen, ich habe diese Zeit abgesessen. Und irgendwann hat dann meine Frau gesagt, als sie gemerkt hat, dass ich überhaupt nicht bei der Sache war, hat sie gesagt, hey, warum brauchst du diese Zeit nicht wirklich warum nützt du diese Zeit nicht, um geistlich erneuert zu werden? Dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich, weil so mit dieser Haltung, wo ich da im Gebet teilgenommen habe, da hätte ich gerade so gut zu Hause sein, bleiben können. Weil, wie gesagt, ich war mit dem Herzen nicht dabei. Oftmals machen wir einfach ein Programm und dann können wir ein Häkchen machen, okay, ich war jetzt am Gebetsabend, ich war im Gottesdienst und ich war da und ich habe erfüllt. Ist das das Ziel von unserer Nachfolge, nach Jesus? Natürlich nicht. Weil wir lesen in Jesaja, ich möchte das gemeinsam lesen, dass diese Aussage nicht stimmt, steht auch in der Bibel. Da steht, bringt mir nicht mehr vergebliches Speiseopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Also das sind diese Traditionen, das Opfern, wo wir sehen, wo für Gott in diesem Kontext keine Bedeutung hat. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten, Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände hebt und ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Also hier sehen wir genau, dass es passiert im Volk Israel. Sie sind in ein Ritual gekommen, da ging es nur noch um das Ritual. Aber sie waren mit dem Herzen, waren sie nicht mehr dabei. Und Gott sagt, sogar wenn ihr betet, sagt Gott, sogar wenn ihr betet, ich höre es gar nicht mehr. Und es muss eine Umkehr stattfinden. Es muss eine Erneuerung stattfinden. Das ist die erste Aussage. Diese Aussage, wenn wir in dieses Fahrwasser gelangen, dann kann es sein, dass wir dass der lebende Organismus eben nicht mehr erneuert wird. Zweite Aussage. Gott ist gegen uns, er mag uns irgendwie nicht. Auch diese Aussage, wir wissen, Gott ist nicht so. Aber diese Aussage ist wie ein Gift, das vor allem sich in unseren Gedanken einschleicht, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben eine Vorstellung, wir haben Pläne für unser Leben und plötzlich durchkreuzt irgendwas diese Pläne, eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag oder irgendein Verlust oder was auch immer. Und dann kommt der Gedanke, wer ist schuld? Und Gott ist gegen mich. Ich wollte diesen Weg gehen und anscheinend ist er nicht einverstanden mit mir und er unterstützt mich nicht. Ist das die klassische Hiob-Geschichte? Die klassische Hiob-Geschichte. Hiob, der kam ins Fragen, hat hinterfragt, warum ist das und warum bestraft mich Gott? Und es ging eigentlich gar nicht darum. Wenn wir nach diesen Gedanken handeln, dann führt uns das weg von Gott. Das führt uns zwangsläufig, führt das uns weg von Gott. Und es entsteht keine Erneuerung. Aber es ist ein biblisches Prinzip und ich möchte euch das zusprechen. Das muss einfach in uns drin sein. Gerade wenn diese schwierigen Momente kommen, es gibt ein biblisches Prinzip und das heißt, Gott ist für dich. Gott ist interessiert an dir und Gott ist auf deiner Seite. Er ist für dich. Wir lesen das im Römer Kapitel 8, Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Also du darfst sicher sein, Gott ist auf deiner Seite. Mit dem sage ich nicht, es passieren keine Schicksalsschläge, es passieren schwierige Dinge in unserem Leben. Darauf eine Antwort zu haben, das haben schon viele versucht, da bin ich jetzt nicht da, in einer halben Stunde einer Predigt eine Antwort zu geben, warum schwierige Dinge passieren in unserem Leben. Aber was ich einfach weiß und was ich wichtig finde, dass wir eine Einstellung haben müssen, egal was passiert in deinem Leben, Gott ist auf deiner Seite. Es ist sogar noch so, Gott ist der, wenn alle Dinge falsch laufen in deinem Leben, ist er der Einzige, der noch bei dir ist. Das ist das biblische Prinzip und die Wahrheit. Aber wenn wir Gedanken haben und er ist gegen mich, und dann entsteht keine Erneuerung in deinem Leben. Und du brauchst Erneuerung, du brauchst geistliche Erneuerung in deinem Leben. Eine weitere Aussage, die uns daran hindert, oder weitere Aussagen, die uns daran hindert, Erneuerung zu erleben. Und das ist dann eigentlich die Steigerung von dem Gedanken, Gott ist gegen mich, er mag mich irgendwie nicht. Dann kommen viele an den Punkt und die sagen sogar, und Gott ist tot, es gibt ihn ja gar nicht. Gott ist tot und Gott ist es egal, was ich mache, und Gott vernachlässigt mich. Das ist noch die Steigerung. Und viele Menschen kommen an diesen Punkt, wenn sie enttäuscht sind. Nachdem sie Enttäuschungen erlebt haben, sagen sie, und Gott gibt es nicht. Das ist eine weit verbreitete Meinung in der Gesellschaft, die sagt, Gott ist tot. Oder wenn es ihn dann gibt, dann hat er ganz sicher kein Interesse an uns. Ich habe mal eine interessante Aufschrift auf einem Auto, so einem Kleber. Manchmal gibt es so Menschen, die im Auto Stickers aufkleben, und war schon von vielen, vielen Jahren, aber dieser Kleber ist mir geblieben. Da stand drauf, du kannst Gott für tot erklären, aber du kannst ihn nicht daran hindern, dich zu suchen, dich zu lieben und sein Leben für dich zu geben. Und oftmals waren es Menschen, die zwar Gott für tot erklärt haben, und trotzdem hat das Wunder stattgefunden, dass Gott sie gesucht hat. Und sie haben erlebt, dass Gott ihnen begegnet ist und sie neu gemacht hat. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott ist nicht tot. Er ist lebendiger denn je. Gott ist so lebendig, dass er hier auf die Welt kam, zu uns Menschen. Jesus kam zu uns als lebendiger Gott. Ganz Mensch, ganz Gott. Er war Gott, der sich uns offenbart hat als lebendiger Gott. Er ist erschienen den Menschen. Er hat sich kundgetan mit Wunder. Er hat Tote auferweckt und hat gesagt, und ich bin der Herr über das Leben und ich habe die Macht, Tote aufzuwecken. Ich habe die Macht, neues Leben zu machen. Und sie haben ihn gekreuzigt. Und er ist aufgestanden von den Toten. Er wurde auferweckt und er ist lebendig. Jesus Christus. Und es steht geschrieben in Johannes 4,19. Jesus kündigt diese Worte an und sagt, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, also ihr seht mich als lebendigen Gott. Weil ich lebe. Jesus lebt, er ist nicht tot. Und so sollt auch ihr leben. Und auch im Johannes 14, 1 bis 23. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich zu ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot: Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. So viel die Antwort, ob sich Gott für dich interessiert oder nicht. Gott hat ein Rieseninteresse an dir persönlich, an deinem Leben. Das ist ein biblisches Prinzip, eine biblische Wahrheit, die du tief in deinem Herzen verinnerlichen musst, damit du Erneuerung erleben kannst in deinem Leben. Gott will Gemeinschaft haben mit dir. Er interessiert sich für dich. Diese Wahrheit, die geht tiefer. Die geht wirklich tiefer. Und das lohnt sich, darüber nachzudenken. Es lohnt sich wirklich, darüber nachzudenken, was es heißt, dass Jesus die Macht hat, Leben zu schenken. Weil wir sprechen ja über Erneuerung. Also nur die Macht hat, neues Leben zu geben. Er hat dich neu gemacht. In dem Moment, wo du dich für Jesus entschieden hast, hat er dich neu gemacht. Ein neuer Mensch, sagt Paulus. Du bist ein neuer Mensch geworden. Wenn du das noch nicht erlebt hast oder noch nicht sicher bist, dann möchte ich dir wirklich ans Herz legen, sprich mit jemand, wo du Vertrauen hast, wo darüber mehr Bescheid weiß, weil es ist ganz wichtig, dass wir da sicher sind. Ich bin ein neuer Mensch in Jesus. Ein neuer Mensch. Aber es geht eben noch weiter. Jesus lebt, auch heute noch, und er hat die Kraft zu erneuern. Sein Geist gibt uns jeden Tag mehr Kraft. Also das Geheimnis des Lebens ist in Jesus. Und wenn wir sprechen, eben jeder lebende Organismus wird erneuert. Das ist ein Geheimnis. Das ist wirklich ein Geheimnis. Wie funktioniert das? Das ist ein göttliches Geheimnis, wo nur Gott die Macht hat. Der Teufel hat keine Ahnung von dem. Der Teufel, der kann nur zerstören und Krankheit und Tod bringen. Der Einzige, der Macht hat, Leben zu bringen, ist unser Jesus Christus. Er ist der Herr über das Leben. Lohnt sich mal darüber, mehr Gedanken zu machen. Was hat das mit mir zu tun? Weil ich möchte leben, ich möchte erneuert werden, auch in geistlicher Hinsicht. Letzte Aussage, damit keine Erneuerung stattfindet in unserem geistlichen Leben. Als gnädiger Gott erträgt er die Sünde der Menschen gut. Oder wir könnten gerade das Gegenteil sagen: Gott ist nachtragend und immer zornig. Beide Aussagen, sie sind gegensätzlich, aber was sie gemeinsam haben: Sie hindern dich daran, Erneuerung, geistliche Erneuerung zu leben. Wenn du Sünde tolerierst in deinem Leben und einfach sagst, ja, Gott ist ja die Gnade, die überwiegt und ist ein gnädiger oder Gott, ist ja auch eine Wahrheit dahinter. Gott ist gnädig, das ist so. Er ist von großer Gnade und er ist bereit zu vergeben. Aber er erträgt die Sünde nicht. Gott erträgt die Sünde nicht. Er hat Mühe mit unseren Sünden. Das macht ihm Mühe. Das macht ihm so viel Mühe, so fest Mühe hat Gott mit unseren Sünden, dass er eine Lösung braucht und sagt, ich muss dieses Problem lösen, weil ich ertrage das nicht mehr. Ich muss mich selber darum kümmern, weil die schaffen das nicht von sich aus. Und ich möchte dieses Problem lösen. Und er kam und hat sich um unsere Sünden gekümmert. Jesus hat sich um deine Sünde gekümmert, indem, dass er es auf sich genommen hat. Der einzige Mensch, der eben keine Sünde hatte, hat das Problem gelöst für uns. Warum ist diese Aussage falsch? Als gnädiger Gott erträgt er die Sünde der Menschen gut. Das, viele leben danach und sagen, ja, Gott ist Liebe und wie können wir etwas verurteilen, dass das nicht gut ist. Wenn Gott Liebe ist, dann kann er ja nicht einverstanden sein mit etwas Bösem. Er wäre kein liebender Gott, wenn er das Böse tolerieren und ertragen würde. Das ist kein liebender Vater, der das Böse toleriert. Wenn wir Menschen uns gegenseitig Böses antun oder uns selber etwas Böses antun, selber in Sünde leben, das wäre kein liebender Gott, wenn er sagt, oh super, ja, ja, ich weiß, weil ich dich so fest liebe, erlaube ich alles, ist alles gut, was du machst. Gebe ich dir, finde ich alles toll. Nein, weil er sieht ja, dass es nicht gut ist. Viele Sachen in unserem Leben sind nicht gut. Wir haben Sünde wie eine Krankheit, wie ein Krebs in uns, der uns zerstört. Da gibt es Sachen, die uns krank machen. Und wenn es ein liebender Gott ist, dann möchte er eben genau uns bei diesen Punkten helfen. Aber genauso wichtig ist es, dass wir erkennen, dass er eben ein Gott ist, der weiß, wie mit uns umzugehen ist, der bereit ist zu vergeben. Und oftmals haben wir ein Bild von Gott, der denkt, gerade wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann wissen wir, ja, wir haben einen Fehler gemacht und wir fühlen uns schlecht und wir sind uns unseres Fehlers bewusst, aber wir getrauen uns nicht, mit diesem Fehler zu Gott zu kommen, weil wir denken, er ist so zornig und er ist nachtragend. Und auch diese Aussage ist komplett falsch. Wenn du bereit bist zu erkennen, deine Fehler, wenn du es erkannt hast, dann komm mit dem zu Gott, mit ganzem Vertrauen. Wir lesen in Jesaja 43, 24. Ach, die Schrift ist so klein, da kann ich kaum lesen dahinten. Ich muss meine Bibel nehmen. Jesaja 43. Aber ich möchte euch nicht den Rücken zudrehen. Aber ich habe mich vorbereitet, hier der Vers. Weil beim Proben habe ich schon gesehen, ich kann es so gerade so knapp lesen, aber es reicht nicht so ganz. Genau. Jesaja 43, 24 bis 25. Nächstes Mal muss ich größere Schrift nehmen. Genau, das ist, glaube ich, der Trick. Hier heißt es, vor allem in der Mitte des Verses, heißt es, du hast mir aber zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Hier sagt Gott ganz klar, also deine Sünden und deine Missetaten, die machen mir zu schaffen. Es ist ein Problem für Gott. Aber dann sagt, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deinen Sünden will ich nie mehr gedenken. Also hier haben wir beide eine Aussage, die beide Aussagen widerlegen. Dass Gott immer zornig ist und nachtragend. Er sagt, und ich vergebe dir um meinetwillen. Es geht ihm nicht mal du bist im Zentrum, sondern es geht ihm wegen ihm, weil er die Sünde nicht erträgt. Darum hat er eine Lösung gefunden, damit er mit dir Gemeinschaft haben kann. Also Gott ist im Zentrum, wenn es auch um die Vergebung der Sünde geht. Wegen mir, sagt Gott, vergebe ich dir. Ich möchte dir wegen mir vergeben. Und es steht eben aber auch, dass er die Sünden nicht erträgt. Und dann Jesaja 44, 22, da steht geschrieben, ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel. Das Bild heute mit dem Nebel haben wir ja gesehen. Diese Krankheit, wie Uli das schön gesagt hat, manchmal ist so ein Nebel über uns und in uns und so eine, über unserem Leben, so eine Krankheit. Und er sagt, und ich tilge diesen Nebel und deine Sünde wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Und dann haben wir wieder freie Sicht zum Berg. Klare Sicht, klares Bild. Und das ist das Ziel. Erneuerung, ein neues Leben, ganz ein neuer Ausblick, weil du bist nicht geschaffen, um im Nebel zu leben, so wie es jetzt da ist. Und du wirst sehen, es wird nicht mehr lang gehen heute und dieser Nebel wird weg sein. Noch heute wird die Sonne durchdringen. Und ich wünsche mir das so sehr. Martin hat noch nicht ganz sicher. Ich bete dafür, dass heute die Sonne durchdringt. Dass es einfach ein Bild ist für uns, weil Gott möchte nicht, dass wir im Nebel leben. Gott möchte, dass du wirklich frei bist. Altes Testament, Jesaja. Aber es spricht von Erlösung, von Vergebung der Sünde. Und das ist das biblische Prinzip. Und das ist, was wir brauchen, damit Erneuerung, neues Leben in dir entsteht. Fassen wir zusammen. Was hat dieser letzte Punkt mit dem ersten zu tun? Was denkt ihr? Was war der erste Punkt? Die erste Aussage, dass Gott eben keine Freude hat, wenn wir einfach nur Programm machen, Traditionen, dass wir einen Gottesdienst machen, damit wir im Gottesdienst waren. Was hat dieser Punkt mit dem letzten zu tun? Was denkt ihr? Gibt es da eine Verbindung? Ich glaube, da gibt es sehr wohl eine Verbindung, weil dort, wo wir nicht bereit sind, umzukehren, Erneuerung in unserem Herzen, Vergebung unserer Sünde, dann kommen wir in den Gottesdienst und es wird einfach nur Programm sein. Und du wirst einfach da sitzen, du wirst die Predigt hören, du wirst die Lieder hören, aber es wird dich nicht ansprechen. Aber da, wo du bereit bist, deine Sünde Gott zu bringen, ans Kreuz zu bringen, dann erlebst du Erneuerung und der Gottesdienst und die Gemeinschaft, die wird lebendig. Und darum geht es, dass wir am Sonntag und nicht nur am Sonntag, aber auch am Sonntag kommen und wieder diese Erneuerung, diese geistliche Erneuerung auch in der Gemeinschaft miteinander erleben. Du kannst dir das als Challenge mitnehmen für diese Woche, sei es am Gebetsabend, sei es, wenn du stille Zeit machst, sei es, wenn du was auch immer du tust, dass du dir sagst, bevor ich das mache, bevor ich irgendein Programm mache mit Gott, möchte ich zuerst reinen Tisch machen. Ich möchte reinen Tisch machen, damit ich Erneuerung erlebe. Ich möchte es Gott bringen, damit diese Zeit eben eine gesegnete Zeit wird. Weil Gott ein Gott ist, der Freude hat an der Erneuerung, an neuem Leben, am kraftvollen Leben. Und das wäre die Challenge, dass du am Schluss sagen kannst, und es war nicht einfach nur Programm, ich habe nicht nur einfach die Zeit abgesessen, sondern ich habe neues Leben erlebt. Ich habe neue Kraft bekommen vom Heiligen Geist. Ich habe diese Gemeinschaft mit Gott gehabt. Ich wünsche mir das und auch für mein Leben. Und das Schöne ist, wenn du Gott so herausforderst und sagst, ich möchte dieses neue Leben erfahren, du wirst sehen, er ist ein Gott, der Gemeinschaft mit dir haben will. Und er wird zu dir kommen und du wirst diese Kraft in deinem Leben erfahren. Ich bete. Herr Jesus, vielen Dank für das Leben. Das Leben, das du uns geschenkt hast, und danke, dass du dieses Leben jeden Tag erneuerst, dass du uns jeden Tag neu machst. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ich bitte dich auch jetzt, erneuere du unseren Geist, erneuere du unser Leben, Herr Jesus Christus. Wir brauchen dich und bitten dich um Vergebung, da wo wir einfach nur in eine Monotonie gekommen sind, eine Tradition und wo wir dieses kraftvolle Wort nicht gelebt haben, wo wir einfach nur Traditionen und Programm durchmachen. Hilf uns, Herr Jesus, damit Leben auch und in unserer Gemeinschaft Kraft gewinnt und dass wir die Macht des Lebens in uns spüren. Vielen Dank, Herr Jesus. Amen.